Das ist die Woche danach, das Wochenende danach. Und hier trifft der Ausdruck Hitzewelle mal ganz gut zu. Das haben wir, glaube ich, alle erlebt in Erfurt, aber auch deutschlandweit. Es ging darum, das kühlste Fleckchen Erde zu finden, zur Not auch mal im Keller zu übernachten. Aber das Schlimmste scheinen wir überstanden zu haben. Es wird jetzt kühler. Über das Wetter reden ist ja eigentlich der klassische Smalltalk, aber dann irgendwie auch nicht. Also es ging nicht wenigen so, die jetzt das erste Mal so überlegt haben und begriffen haben, was könnte das bedeuten mit dem Klimawandel? Wie schaut das vielleicht in 30 Jahren aus? Ist das dann die Regel, wie wir das in der vergangenen Woche erlebt haben? Temperaturen im Juni um die 40 Grad. Gleich vorwegzunehmen, es sieht jetzt erstmal die nächsten Tage ganz angenehm aus. Das wurde ja schon vergangene Woche auch angesagt. Das heißt also, wir starten in die Woche mit 25 Grad Tageshöchstwerten, auch in Erfurt. Es wird immer wieder mal regnen, es soll Sommergewitter geben und bis Freitag bleibt es so bei 25, 26 Grad. Die Sonne kommt immer mal vor. Also es ist erträglich und man kann auch häufiger sich wieder draußen aufhalten. Ich beginne mal mit der neuesten Meldung. Das war heute früh ein echter Hingucker, denn vergangene Nacht gab es eine Notlandung auf dem Flughafen in Erfurt-Weimar von einem Airbus A321 der britischen Gesellschaft Jet 2. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Es gab wohl Rauchentwicklung. Der Flug befand sich auf dem Weg von Griechenland nach Großbritannien und deswegen musste reagiert werden. Ansonsten Glückwunsch an die Erfurter Stadtschreiberin Ingeborg Bachmann, hätte ich fast gesagt. Sie hat den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen und sie ist Lena Schätze. Lena Schätze ist noch bis Ende Juli hier in Erfurt die Stadtschreiberin und der Ingeborg-Bachmann-Preis ist wirklich ein renommierter Literaturpreis, angelehnt an die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die aus Klagenfurt kommt. Dort findet auch der Wettbewerb statt, ein Wettlesen. Und am Ende gibt es den Ingeborg-Bachmann-Preis. Da sind wahnsinnig viele Autorinnen und da am Ende hatte Lena Schätze die Nase vorn mit ihrem Text, was wir tragen. Und wir hören nochmal uns einen Ausschnitt aus einem Gespräch an, was kürzlich Kollege Carsten mit Lena Schätze geführt hat. Und vor allen Dingen hören wir einen ganz frischen Text auch von Lena Schätze in der zweiten Stunde. Außerdem erwarte ich Paul, ein Kollege vom Sportexpress, der nochmal einordnet, wie er die Fußballweltmeisterschaft erlebt, auch aus deutscher Sicht und vor allen Dingen aus Fußballersicht, denn Paul hat sehr lange als Junior bei Rot-Weiß Erfurt gespielt, war dort Kapitän und hat da nochmal einen etwas anderen Blick drauf. Und ich erwarte Uli, die nochmal auf der Pressekonferenz der Stadt gewesen ist am Freitag. Da gab es nochmal ein Update bezüglich des nächsten Wochenendes. Zur Erinnerung, da ist AfD-Bundesparteitag, aber da gibt es wahnsinnig viele andere Veranstaltungen. 33 Versammlungen, Protestaktionen sind angemeldet mit 24.000 Teilnehmenden. Die Stadt wird also richtig voll, weil es noch zwei Konzerte gibt. Wir haben da schon bereits darüber berichtet, aber es gibt nochmal ein Update und Uli wird uns da auf den Stand der Dinge bringen. Und ich hatte vergangene Woche ein sehr, sehr schönes, kleines, feines Konzert erlebt und zwar in einer Kleingartenanlage in Erfurt-Bischleben und da ist eine Band aus Österreich, aus Wien aufgetreten, die heißt Freude und wir hören ihren Song Hallo, Hallo und genau das sage ich auch nochmal, Hallo nach draußen, mein Name ist Reinhard.
Fall ich auf, wenn mich nichts mehr hält, dann fall ich nicht auf, sag
Musik von der Band Freude aus Österreich und sie waren zu Gast in Erfurt vergangene Woche in einer Kleingartenanlage in Erfurt-Büschleben, habe ich sie live gesehen, tolle Band, einfach mal reinhören, Freude. Jetzt noch rauszukriegen, ob die Montage so gut zu uns sind, aber ich werde es gemeinsam erörtern mit Sergei Lochthofen, langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen und immer noch sehr, sehr interessiert an den Meldungen. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, aber was haben Sie gegen den Montag? Guten Morgen. Ich habe die Hand rausgehalten, es hat sogar 3 Tröpfchen von oben gegeben und es scheint ja doch eine Pause zu sein mit der Sonne. Also insofern sage ich mal, dem Montag können wir nur gratulieren.
Auch wenn es immer so heißt, über das Wetter reden ist der klassische Smalltalker, in dem Fall können wir es wirklich mal machen. Wie haben Sie es denn überstanden die letzten Tage, Herr Lochthofen? Haben Sie das Haus auch nicht verlassen?
Naja, nicht, nein. Ich musste sogar am Donnerstag nach Berlin in diese Gluthitze und auf dem Rückweg war die Autobahn gesperrt und man musste durch die Brandenburger Pampa fahren. Hatte eigentlich vorgehabt, abends Fußball zu schauen und kam dann doch ziemlich spät, aber das Fußballspiel war ja dementsprechend, also man hat nicht viel verpasst. Nein, ich habe das Glück, natürlich hier im Grün zu wohnen, in einem schönen Stadtteil von Erfurt. Das macht die Sache natürlich viel entspannter als Menschen, sagen wir, die irgendwo in so einer Straßenschlucht wohnen, vielleicht unterm Dach nach oben, 3 Kinder und dann eine Hitze, wo du nicht mehr weg kannst. Also ja, ich glaube schon, der eine oder andere kommt ins Nachdenken, aber meine Lebenserfahrung sagt mir, ja, wir werden auch bis zum nächsten Mal wieder schwatzen, kritisieren, die Grünen für alles verantwortlich machen, was schlecht ist und am Ende wieder nichts tun gegen den voranschreitenden Klimawandel.
Im Grunde ist damit alles fast gesagt, aber wir stehen am Anfang dieses
Espresso-Klauses. Ja, das war schon die ganze Geschichte, wir können aufhören, können ein bisschen so unterhalten. Ja.
Können Sie einfach, das wäre auch mal ganz nett, sich einfach so zu unterhalten, aber wir sehen das mal so als Fortsetzungsgeschichte. Beim letzten Espresso-Plausch ging es darum, um die Frage noch vergangenen Montag, wird der britische Premier Keir Starmer sich zurückziehen, wird er zurücktreten und genau das hat er dann im Verlauf des Tages gemacht. Und zwar hat er Platz gemacht für Andy Burnham, der wird das dann werden. Und um das, also das ist ja auch mal ganz interessant zu beobachten, britischer Premier, als wir noch jünger waren, Herr Lochthofen, galt eigentlich immer, dass wenn da jemand Premierministerin ist, in dem Fall Margaret Thatcher, weiß ich noch als Kind, da war die schon mal 11 Jahre Premierministerin. Und ich habe jetzt mal geschaut, in den letzten 10 Jahren, seit David Cameron nicht mehr Premierminister ist, hatten wir 5 verschiedene britische Premierminister, also so alle 2 Jahre wird da ausgewechselt. Das sind ja schon fast so italienische Verhältnisse. Ich frage mich, sagt das was auch über ein Land aus, wie die Politik funktioniert, wenn es so oft Wechsel gibt?
Merken wir mal Ihre Sprache, aber ich muss erst mal kurz einhaken und was wirklich wichtig Gutes sagen. Lena Shettham,
Ja, habe ich eben gerade erwähnt
bei
schon.
Bei dem Bachmann-Wettbewerb, einem der wichtigsten Literaturforen sozusagen in Deutschland, als Beste ausgezeichnet worden. Und die Stadt Erfurt, die Kulturverantwortlichen, hatten das gute Händchen, sie zur Stadtschreiberin zu machen. Manchmal schmunzelt man ja, sagt, naja, Stadtschreiber ist so der eingeführte, Gott sei Dank vorhandene Stelle, wo man jungen Nachwuchstalenten hilft, über die Runden zu kommen, weil man hat eine Wohnung, in der man lebt, man hat ein neues Umfeld, in dem man sich bewegen kann, ein Jahr lang, und kann dann hinterher etwas schreiben. Aber dass gerade diese Lena Schett mit sehr hervorragenden Werken aufgefallen ist und debütiert hat und nicht nur den Hauptpreis gewonnen hat, also den Ingeborg-Bachmann-Preis im Jubiläumsjahr der Vergabe des Preises. Das heißt, sie wäre 100 geworden normalerweise und seit 50 Jahren gibt es diesen Preis. Also für Deutschland ganz wichtig. Sie hat nicht nur diesen Preis gewonnen, sie hat auch den Publikumspreis gewonnen. Das heißt, böse Menschen werden jetzt natürlich nachzählen, wie viel Geld sie dafür kriegt. So viel ist das gar nicht für ein Jahr. Aber für sie natürlich ganz wichtig. Und ich finde es hervorragend, dass wir sozusagen diejenigen sind, die sie gerade hier beherbergen und dass aus Erfurt heraus das Ganze passiert ist. Also Chapeau, Gratulation und die Hoffnung, dass wir weiterhin so ein gutes Händchen haben, wenn Menschen hierher in die Stadt kommen und dann uns mit uns sozusagen sich bewegen wollen.
Das freut uns auf jeden Fall sehr. Sie war auch vor kurzem hier zu Gast. Kollege Carsten hatte auch nochmal extra zum Bergfest jüngst eine Veranstaltung mit ihr gehabt. Wir hören auch nachher in der zweiten Stunde nochmal in einen Text von ihr rein. Einen ganz frischen Text, den sie für Erfurt als Erfurter Stadtschreiberin geschrieben hat. Und für den Text, was wir tragen, das ist nochmal ein anderer Text, über zwei übergewichtige Hauptschülerinnen oder schwergewichtig sagt man, also mehrgewichtig sagt man, so habe ich es gelernt. Dafür
ich schon gar nicht zu sagen. Das ist so wie beim Migrationshintergrund und so weiter. Ja, ich habe ja einen Migrationshintergrund. Ich bekenne mich ja dazu. Gar kein Problem. Aber andere finden das wieder diskriminierend. Also das ist heutzutage nicht ganz einfach.
Herr Lochner, das ist immer wieder wunderbar, wie wir hier so hin und her galoppieren. Aber zu dem Thema kann ich ja nochmal sagen, also Ingeborg-Bachmann gibt es da nochmal als großes Thema. Also nicht Ingeborg-Bachmann, sondern Lena Schette mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis als großes Thema in der zweiten Stunde. Und zu Lena Sprache, vielleicht können wir uns da so drauf einigen, das soll doch jeder bitte bestenfalls für sich selbst entscheiden, die präziseste Formulierung zu finden. Da bin ich ganz
wunderbar.
Bei Ihnen.
Ja. Sie sind heute also, sehr liberal, Sie sind heute sehr entspannt.
Ich strecke
gesagt,
die Hand aus.
Das müsste man unbedingt erwähnen, Freunde, weil die Menschen fragen immer, gibt es denn gute Nachrichten? Doch, es gibt eine gute. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass die Stadt sich entschieden hat, sie hierher zu holen, sollte man nicht unterschätzen. Das heißt, sie hätte ja auch irgendwo in der Welt ihren Preis bekommen können. Nein, sie ist gerade hier und das finde ich sehr toll. Und dann werden wir sehen, was daraus ist. Ich habe mal so vor einem halben Jahr, glaube ich, eine Rezension gehört, im Radio sogar, Deutschlandfunk oder irgendwo. Da ging es um ihren Roman, da ging es um ihre Kindheit und ihren Vater und Arbeiterhintergrund und so weiter. Fand ich schon bemerkenswert, dass heutzutage jemand sich gegen alle Fantasien, die es so gibt, und womit man sehr schnell realisieren kann, zu so einem nicht einfachen Thema sich entschließt. Und das hat sie scheinbar gut drauf und die waren ja begeistert alle von der Sprache von ihr. Also insofern für Erfurter Pflichtlektüre.
Also das war wirklich eine Punktlandung. Jetzt kann man sagen, bis Ende Juli ist sie ja noch Stadtschreiberin und ich vermute, dass die nächsten Veranstaltungen, müssen wir schauen, wann sie zunächst oder das nächste Mal hier in Erfurt vielleicht nochmal einen Workshop gibt, kreatives Schreiben. Also da wird bestimmt nochmal was jetzt stattfinden. Die Aufmerksamkeit nach ihr ist natürlich jetzt nochmal gewachsen durch diesen Preis. Werden wir weiter beobachten.
Jetzt sind wir bei Starmer.
Es ist schön, wie Sie den Takt vorgeben.
Also das mit England, Sie hatten das ja angesprochen gehabt. Also diese sieben Premiers in 10 Jahren, also italienische Verhältnisse, Sie haben es jetzt zitiert. Das alles ist bekannt, man kann sich ja auch informieren, wenn man will. Was mich daran bewegt, ist, dass dieser Irrsinn, Menschen zu wählen, also wie Boris Johnson beispielsweise oder Donald Trump, und jetzt auch wieder Nigel Farage. Alle wissen in Großbritannien, Brexit war eine sehr dumme Idee. Das heißt, der Nachteil für das Land ist groß, die Vorteile, die verkündet worden sind, sind nicht gekommen. Da müsste man ja sagen, gut, jetzt müsste man einfach, deswegen ist ja auch Starmer gewählt worden erstmal, er war ziemlich langweilig, ein Mann, der die Arbeit und die Probleme abarbeitet. Aber das reicht vielen, vielen Menschen heutzutage nicht. Die möchten unbedingt unterhalten werden. Das heißt, es ist ihnen eigentlich egal, was hinten rauskommt. Wir sehen es ja in Amerika. Also Donald Trump sagt, ich will aus den ganzen Kriegen raus und hat einen angezettelt, wo er nicht weiß, wie er aus dem rauskommt. Das heißt, genau das Gegenteil von dem passiert mit diesen verworrenen Menschen ohne Plan, ohne Kenntnis, ohne Fachkenntnis, die sich umgeben mit Speichelleckern und so weiter. Und die Menschen haben nicht genug davon und sagen, jetzt ist aber Schluss, der wird abgestraft und wir machen nicht nochmal diese Dummheit. Nein, in Großbritannien sieht man ja wieder, Nigel Farage, der damals den Brexit sehr stark mit populistischen Sprüchen vorangetrieben hat, ist jetzt wieder der populärste Politiker. Ich weiß nicht, ob Andy Bornhan ihn schlagen kann. Er ist so ein linker Populist. Da schauen wir uns mal an, was daraus kommt. Aber ich will nur deutlich machen, dass die Menschen leider, sage ich mal, nicht dazu zu neigen, vernünftig zu sein, sondern weiter eher die Unterhaltung, eher den Blödsinn suchen. Und nicht anders ist es in Deutschland leider, muss man ja sagen. Wir haben ja hier auch in Thüringen mit dem Parteitag der AfD ja auch eine Partei, die hier sich spreizt und deren wichtigster Kernsatz zum Beispiel ist, dass es keinen Klimawandel gibt, ja. Und das wählen auch die Hälfte der Bevölkerung. Also das heißt, es ist sehr schwer, Menschen zu raten und zu helfen, die sich ganz gezielt dümmer stellen, als sie sind.
Das ist natürlich auch ein bisschen so eine Diagnose, die ich auch unterschreiben würde, aber die auch ein bisschen frustrierend ist, wenn man sich überlegt, naja, wenn es immer heißt, ein guter Politiker, eine gute Politikerin muss unterhaltsam sein, was ist das für ein Kriterium, fragt man sich dann natürlich. Ne? Das kann es ja am Ende nicht sein. Aber schauen wir mal, wie es in Großbritannien weitergeht.
Ich sag mal, das unterhaltsam ist ja nicht ganz falsch. Also das heißt, dass man den Menschen das vermitteln kann, was man plant und macht. Und dass man das gut begründen kann und die ganze Person dazu steht. Das ist ja die Hoffnung der Labour-Leute in England, dass sie jetzt mit dem Andy Burnham jemanden haben, der das auf kommunaler Ebene sehr gut geschafft hat. Er ist ja kein heuriger Hase, der war ja auch in der nationalen Politik, der war ja Minister unter, glaube ich, schon Tony Blair. Ja. Das heißt also, der ist ja gar nicht so frisch, wie man sich das vorstellt. Aber er hat zumindest durch den Rückzug von der großen Bühne nach Manchester gezeigt, dass er sozusagen auch verzichten kann. Und er hat auch gezeigt an dieser Stelle, dass er offensichtlich also den Nerv von Menschen trifft, denen es nicht so gut geht. Denn wir wissen ja, Manchester liegt in diesem Gürtel nördlich von London, wo die Dinge nicht so gut stehen, wo auch der Brexit sehr befürwortet worden ist von den ehemaligen Wählern der Labour-Partei. Das heißt, der Mensch muss schon dieses Talent haben, aber dieses Show-Talent, also wie Donald Trump und wie das viele von denen haben, also Blender eigentlich an dieser Stelle, die selber in der Substanz nichts gebracht haben. Das ist etwas, was sozusagen einem doch Sorgen machen muss. Wir haben es ja hier in Thüringen genauso mit einem Sportlehrer aus Hessen zu tun, der ja auch nie etwas Vernünftiges bis jetzt gesagt hat. Aber ich sage mal, beim Klimawandel wird es ja evident im Augenblick, wenn wir uns nicht in diese Richtung bewegen und wenn wir da nicht etwas tun, dann wird es unseren Kindern und Enkelkindern sehr schlechter gehen. Und dieses sozusagen Verwechseln zwischen Internetblase und zwischen den unterhaltsamen Geschichten auf TikTok und der Realität, die bei vielen Menschen offensichtlich der Fall ist, das ist schon ein neues Phänomen und da kommen wir schwer dran vorbei.
Vermitteln ist auch beim nächsten Thema mit entscheidend. Wir haben es auch letztes Mal schon angesprochen. Da ist ja was mit der Rente. Das ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich Thema. Also eigentlich angefangen damit, dass ursprünglich mal die Rente als sicher galt. Das hat Norbert Blüm damals Arbeitsminister in den 90er Jahren postuliert und man hat dann schnell festgestellt, so sicher ist die Rente nicht. Man muss schon irgendwie gucken.
Ich würde Norbert Blüm jederzeit beschützen. Also ich würde sagen, in der Zeit, wo er Minister war und wo er sich dafür eingesetzt hat, ich kenne das noch aus der Zeit der DDR. Meine Tante und meine Großmutter, die waren alle sozusagen KPD sogar, ja, also in den 20er Jahren. Und auf einen Politiker haben sie nichts kommen lassen, auf Blümchen. Das heißt, es hat geklappt, was er gemacht hat. Er hat das auch sehr ernst gemacht zu dieser Zeit. Dass ihm immer wieder vorgeworfen wird, er hätte sozusagen bis zum heutigen Tag das nicht hingekriegt. Nein, die Rente ist nach wie vor für die meisten in Ostdeutschland die Basis, auf der sie leben. Und jetzt ist die Frage, ob wir es in die Zukunft sichern können. Darum geht es.
Und jetzt blicken wir mal in die Zukunft und da gibt es eine Rentenkommission, so läuft das ja immer, die dann eingesetzt wird von der Bundesregierung. Man braucht ja Experten, die dann sagen, okay, das könnte man machen. Und zur Debatte steht zum Beispiel das geplante Aus für die Rente mit 63 und dass es keine Minijobs mehr geben soll. Ich meine, wir können hier auch nur von der Seitenlinie aus kommentieren, aber das klingt ja schon erstmal beim ersten Hören zumindest drastisch. Ich weiß nicht, wie es für Sie ist, Sie sind ja schon in der sicheren Rente.
Ja, es geht gerade so, ja. Rentner klagen immer, aber im Großen und Ganzen bin ich schon nicht unzufrieden mit dem, was hier so, sagen wir mal, als Basis existiert. gleichzeitig weiß ich natürlich Menschen, die jahrelang, vielleicht jahrzehntelang von ABM zu einer schlecht bezahlten Arbeitsstelle oder zu keiner Arbeit hin und her geschubst worden sind. Für die fällt es sehr, sehr schwer, alles das, was heute passiert, die Inflation, die Mietenentwicklung und all die anderen Dinge zu stemmen. Und ich verstehe auch schon, dass die sozusagen auch Existenzangst haben. Also da solidarisiere ich mich an dieser Stelle und bin auch der Meinung, mit der Rente sollte man nicht spielen, sollte man so weit wie möglich ist einen breiten Konsens suchen. Und ich bin erstmal im Augenblick erstmal froh, Sie haben jetzt zwei Punkte genannt, die unangenehm sind, aber das insgesamt offensichtlich doch auch relativ ruhig plant ein ganzes Paket von Entscheidungen, das in der Summe sozusagen den Dampf aus diesem Kessel nimmt. Und dass man das nicht zerredet und alle sich drauf stürzen, und natürlich kann man diese oder jene Stelle finden, Frau Schwesig ist im Wahlkampf, das ist die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die weist natürlich mit Recht darauf hin, dass im Osten diese Basisrente das Wichtigste ist, ja, von dem die Leute leben. Natürlich muss man aufpassen, dass die Leute nicht unter die Räder kommen. Und gleichzeitig bei der 63er Rente wissen wir, dass die meisten nicht 45 Jahre hart gearbeitet haben, sondern die günstigen Gelegenheiten genutzt haben, aus einem Bürojob heraus frühzeitig in Rente zu gehen. Das muss man natürlich auch korrigieren. Bei den Minijobs glaube ich schon, dass man da nachsteuern muss, denn die Minijobs sind eine Basis für viele sozusagen Dienstleistungsbereiche, nennen Sie allein die Gastronomie. Wenn das zum sozusagen Beispiel nicht mehr da ist, wird es sehr, sehr schwer werden, die Kneipen weiter zu betreiben, bei den Preisen, die wir halt auch im Augenblick nicht alle zahlen können. Das heißt also, ja, es ist gut erstmal, dass das Paket da ist. Es ist gut, dass man nicht Einzelteile daraus nimmt, sonst zerpflücken die das alle, die Lobbyisten sind ja in Position und versuchen das, aber erst einmal das beschließt und dann aus meiner Sicht nach korrigiert. Das wäre die vernünftige Sache, also bei Minijobs sich anschaut, wie ist die Wirkung wirklich dann in der Realität, und wenn sie negativ ist, muss man dann den Menschen helfen.
Also erstmal ein bisschen gucken. Also es wird sowieso sicher auch noch einiges geändert werden, davon gehe ich mal aus. Aber das ist wahrscheinlich immer der Fahrplan, erstmal mit einer Kommission diese 33 Punkte vorzulegen. Wir haben es eben jetzt schon mal ein paar Mal gehört. Das Thema, das steht ja schon länger im Raum, nicht nur bei uns, auch bei Ihnen. Am Wochenende, nächstes Wochenende ist der AfD-Bundesparteitag in Erfurt. Und deswegen sind allein unter anderem deswegen 50.000 Menschen mehr in der Stadt. Das hat auch mit noch zwei zusätzlichen Konzerten zu tun, Musikkonzerten, die stattfinden. Aber es gibt alleine 33 Veranstaltungen auf der anderen Seite, Protestveranstaltungen auch, da sind 24.000 Teilnehmende. Bei der AfD sind es alleine 600 Delegierte, pardon, und 1.200 Teilnehmende.
Wir sind noch nicht in China, ja.
Es ist noch kein Riesenparteitag, es ist immer noch eine Spur kleiner. Und ich frage mal so offen wie möglich jetzt Sie, was erwarten Sie von diesem Wochenende, also persönlich, und also wie nehmen Sie vielleicht auch teil, weil Sie ja nicht an Veranstaltungen, und wie würden Sie journalistisch angemessen damit umgehen?
Ja, journalistisch angemessen umzugehen ist sehr schwer, weil wir sitzen in einer Aufmerksamkeitsfalle im Prinzip. Also ignorieren Sie das Ereignis und sagen, wir wollen denen keine Werbung machen und lassen das klein und machen keine Gegendemonstration, entsteht der Eindruck, ja, die sind durch und die sind jetzt inzwischen so groß, dass keiner mehr etwas dagegen tun kann. Regen Sie sich auf, planen Sie Gegenaktionen, müssen Sie ja sehen, wie Journalisten damit umgehen. Zum Teil wird ja die 1:1 hier in der Gegend die Diktion der AfD platziert, dass Linksradikale hier ein ganz wichtiges demokratisches Recht einschränken wollen und so weiter. Also man muss aufpassen, dass man an dieser Stelle sauber bleibt. Was mich durchaus gefreut hat, dass in der Stadt Plakate hängen in den Farben dieser Partei, wo drauf steht AfD verbieten. Ich bin ja ganz klarer Anhänger dieser Geschichte. Bei allen Gegenargumenten habe ich auch ein Argument dagegen. Das heißt, wir sind leider schon ziemlich weit in der Zeit. Also ein Verfahren dauert lange, und wenn wir jetzt das nicht irgendwann mal beschließen, ich hoffe, es passiert im Bundestag so ähnlich wie bei dem Gesetz um die Organspende, dass sich einfach vernünftige Leute zusammenfinden und sagen, wir machen das jetzt und schauen mal an, ob man damit durchkommt. Das ist eine Methode, die Sache zu schaffen. Der der Parteitag selbst hier liefert ja ein zusätzliches Argument für die Verfassungsrichter. Wir sehen ja, ein solcher Parteitag findet normalerweise in einer Region statt, wo Wahlen sind, also Sachsen-Anhalt oder oder Mecklenburg-Vorpommern. Nein, er findet hier statt, weil vor 100 Jahren der Wiedergründungsparteitag der NSDAP in Weimar stattgefunden hat, genau am gleichen Wochenende. Das heißt also, ein Beleg mehr dafür, in welcher Traditionskette sich dieser, vor allem die Thüringer AfD, stellt. Das ist nicht zu übersehen. Das fiese Lächeln dazu kann man sich so ungefähr vorstellen. Da habe ich doch eine hingesetzt. Und die Thüringer machen mit. Ich bin natürlich immer wieder enttäuscht davon, dass ein Großteil, sagen wir, offensichtliche Dinge nicht versteht. Das beste Beispiel ist die Hitzewelle der letzten Woche und der Klimawandel und dass wir was dagegen tun müssen. Es gibt viele Leute, die sagen, ich will das nicht, ich wünsche mir, dass es sowas nicht gibt und versuchen dann zu begründen, warum sie eine extreme Partei nehmen. Also an dieser Stelle finde ich gut, der zivile Widerstand an dieser Stelle. Ich hoffe, dass Erfurt auch eingeht, ohne dass es zu Gewalt kommt, als ein Ereignis, wo diejenigen, die dagegen waren, deutlich mehr Präsenz in der Öffentlichkeit haben, als diejenigen, die jetzt durch diesen Parteitag hier die Provokation setzen an dieser Stelle. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, wenn als Resultat von der ganzen Geschichte ein Schub in die Richtung geht, Partei verbieten. Weil ich glaube, sie ist antidemokratisch und aus diesem Grunde muss man das machen. Leider gibt es zu wenig wehrhafte Demokraten in diesem Land.
Und nochmal der persönliche Teil, wo wird denn Sie finden an dem Wochenende?
Ich bin unterwegs an dem Wochenende schon, das hat jetzt gar nichts mit dieser Planung zu tun. Ich bin ja in meinem Leben also auf Dutzenden Anti-Demonstrationen gegen Nazis und andere gewesen. Das heißt, meine Aufgabe als Publizist ist auch viel stärker, sagen wir, in der Öffentlichkeit darauf zu drängen, klar zu formulieren, in welche Richtung sozusagen die Auseinandersetzung gehen müsste an dieser Stelle. Da glaube ich schon, dass unser Gespräch jetzt, wenn auch im bescheidenen Maße, mit dazu beiträgt, dass da Klarheit herrscht.
Herr Lochthofen, wir haben ja schon die gute Nachricht genannt. Die Erfurter Stadtschreiberin Lena Schätze hat den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Das ist eigentlich nicht zu toppen, muss man sagen, an guter Nachricht. Haben Sie trotzdem noch eine weitere gute Nachricht?
Ich habe sogar, wenn Sie wollen, ein ganzes Dutzend. Also ich sage jetzt mal, es gab jetzt eine Statistik zu Insolvenzen in Deutschland. Thüringen gegen den Trend, überall wachsen die Zahl der Insolvenzen. In Thüringen gehen sie zurück. Das finde ich erstmal, egal wie das passiert ist, wir haben scheinbar nicht ganz so eine Abhängigkeit von Branchen, die jetzt mit China, mit Amerika oder so ihre Probleme haben, mit dem Nahen Osten oder so etwas. Also wir sind mehr so im Umfeld Europas unterwegs und das scheint sich doch ganz gut zu entwickeln. X-Fab, die große sozusagen Mikrochip-Maschine hier in Erfurt, ja, also ein Fortsetzung dessen, was schon vor der Wende hier an fachlicher Qualität im IT-Bereich da war, will 400 Millionen in Erfurt investieren. Ja, das ist keine kleine Summe. Wir erinnern uns daran, Sachsen-Anhalt war beglückt, dass man eventuell bei ihnen eine neue Chipfabrik baut. Die wird nicht gebaut. Bei uns werden 400 reale Millionen, nicht eine Milliarde sozusagen Luftschlösser gebaut, sondern richtig direkt. Finde ich gut, das sind Arbeitsplätze, die hier gesichert werden. Wir haben neue Arbeitsplätze geschaffen, neue Reinräume kommen dazu. Also das finde ich schon mal ganz gut. Auch der Umstand, dass man in Brüssel, also in der EU, endlich soweit ist, einen digitalen Euro einzuführen und damit die Vorherrschaft amerikanischer großer sozusagen Finanzkonzerne, die, wenn es um unsere Karten geht, die Regeln diktieren und auch bei Konflikten uns natürlich auch an die Wand drücken. Dass das überwunden wird, finde ich sehr schön. Und ich fand es auch sehr nett, dass die Erfurter Museen in der Zeit, wo es so heiß war, auch die Menschen so reingelassen haben in kühlere Räume, fand ich auch eine gute Nachricht.
Also haben Sie gleich 6 oder 7 gute Nachrichten gefunden.
Also ich komme noch mehr, wenn Sie wollen.
Sie könnten noch mehr, aber wir setzen hier erstmal ganz, ganz sachte einen Punkt. Die Schlussfrage liegt auf der Hand. Heute Abend ist das 16. Finale bei der Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Die deutsche Nationalelf spielt gegen Paraguay ab 22.30 Uhr, also sehr spät, mitteleuropäischer Zeit. Was ist Ihr Tipp? Wie geht's aus?
Na, ich würde mir fürs Land wünschen, dass sie gewinnen und es kommt ja dann höchstwahrscheinlich gegen Frankreich beim 8. Finale das Treffen. Ja, so sieht das ja im Augenblick aus.
So sieht's aus.
Ja, wenn man das knackt, dann wären sie wirklich Helden und vielleicht können sie sich noch einmal aufraffen. Das Spiel gegen Ecuador hat gezeigt, dass, wie es im Land insgesamt ist, das Land sich nicht motivieren kann mehr. Die anderen waren Underdogs, die hatten besseren Biss, die waren immer einen Schritt schneller, weil sie gewinnen wollten. Deutschland, auch als Gesamtland, ist angegriffen im Augenblick, also China und Amerika wollen Europa, aber vor allem Deutschland sozusagen schreddern. Das muss man ganz klar sagen, das haben auch viele nicht verstanden. Das heißt, wir müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen, aufhören zu quatschen und machen. Es wäre schön, wenn die Fußballmannschaft an dieser Stelle vorankommt.
Und wir hören jetzt auch auf zu quatschen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und ein trotzdem schönes Wochenende, wo auch immer Sie dann außerhalb von Erfurt sind. Und am Montag sprechen wir uns wieder hier, beziehungsweise Kollege Carsten spricht dann mit Ihnen wieder im Espresso-Plausch. Vielen Dank, Herr Lochthofen.
Alles klar, dann bis zum nächsten Montag. Tschüss.
Tschüss.
Live. Wir berichten am 4. Juli live aus Erfurt vom antifaschistischen Protest gegen den Bundesparteitag der AfD. Die Bündnisse Widersetzen und Zusammenstehen rufen zum Widerstand gegen den Rechtsruck auf.
Die Freien Radios liefern euch am 4. Juli Infos direkt vom Geschehen in Erfurt. Schaltet ein und seid dabei von 6 bis 15 Uhr.
Bei Radio Frei direkt aus Erfurt.
bei Radio Korax in Halle,
dem Freien Radio Stuttgart
und der Wüstenwelle in Tübingen
und vielleicht auch eurem lokalen Sender.
Also schaltet ein, am Samstag ab um 6 berichten wir sehr ausführlich rund um all die Aktionen, Protestaktionen, Versammlungen, die es gibt hier in Erfurt an diesem Wochenende des AfD-Bundesparteitages. Zeit für ein bisschen Schunkelmusik. Animals von den Split Dogs waren das, eine britische Punkband, die genau in einem Monat in Erfurt zu Gast sein wird, also am 29. Juli, das ist ein Mittwoch, im Museumskeller spielen sie am Juri-Gagarin-Ring 140a, 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr geht's los, also hat man noch einen Monat Zeit, aber schon mal vorgemerkt. Und da wir gerade bei Veranstaltungshinweisen sind, gucke ich mal, was ihr noch alles machen könnt. Unter anderem läuft heute Morgen, übermorgen ein Dokumentarfilm Bollwerk von Jakob Wehner im Erfurter Kinoclub und da geht es um Opposition gegen Neonazis. Wie kann man sich da organisieren? Zum Beispiel durch das NDK, Netzwerk für demokratische Kultur im sächsischen Wurzen. Und genau die Menschen dahinter hat der Filmemacher begleitet. Und wir hören mal einen ganz kleinen Ausschnitt uns an aus Bollwerk.
Die Gründung des NDK beruht ja darauf, dass Leute, damals Jugendliche, gesagt haben, wir wollen uns hier nicht weiter ständig verprügeln lassen und beschimpfen lassen. Wir brauchen hier mal einen geschützten Raum für alle, die eben nicht rechts sind.
Ich kann mich noch erinnern, ich war im Kinderferienlager als Betreuer und hatte auch rechte Jugendlichen, die waren damals aus Brno und war mit denen in Tschechien im Ferienlager und habe mit denen auch viel diskutiert und gestritten. Und die haben damals schon gesagt, oh ja, Wurzen, dieses scheiß NDK, diese linken Zecken. Und da habe ich schon gedacht, ah cool, da gibt's also doch was Gutes in Wurzen und nicht nur rechte Nazi-Mobs.
In den letzten Jahren musste man ja nun doch beobachten, dass rechtspopulistische Ansichten und Parteien sehr großen Zulauf bekommen. Das stellt jetzt ja so, sagen wir mal, so eine Institution oder so eine Arbeit wie die des NDK ja schon auch vor Herausforderungen.
Er genau. Macht zu viele gute Sachen, die stärker in den Fokus, in den Mittelpunkt der Stadtgesellschaft gehören, ohne dass ihr durch euren Namen von vornherein gebrandmarkt seid. Das ist ewig schade bei jeder Sache, die ihr macht.
Und deshalb muss das, was sozusagen im August stattfindet, irgendwie breiter aufgestellt sein.
Ich denke mir immer, man kann diese schöne Stadt einfach auch nicht nur solchen Rechten überlassen.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Bollwerk von Jakob Wehner, der heute Abend, morgen Abend und übermorgen Abend um 20.30 Uhr im Erfurter Kinoclub läuft. Das Besondere ist, heute Abend um 20:30 ist auch der Filmemacher da, Jakob Wehner. Es gibt ein Filmgespräch nach dem Film und der Eintritt ist frei. Man muss sich trotzdem eine Karte reservieren. Die Vorstellung ist nahezu ausverkauft. Ich habe jetzt mal geschaut. Es gibt noch zwei freie Plätze. Also zwei Leute haben noch eine Chance, zumindest heute Abend, sich den Film mit Filmgespräch anzuschauen, Bollwerk. Aber er läuft, wie gesagt, auch morgen und übermorgen Abend ebenfalls um 20.30 Uhr im Erfurter Kinoclub.
Just might fall, and if you shout, I'll know.
Far Away, So Close, beziehungsweise Stay von U2 aus dem Film In weiter Ferne, so nah. Und das wäre mein Song gewesen für die Sendung Musik-Challenge, die am Wochenende gelaufen ist und nächstes Wochenende nochmal läuft. Das ist eine Sendung, Musik-Herausforderung heißt es ja übersetzt. Da ist immer ein Oberthema, in dem Fall war das Fern. Und da können verschiedene Hörer und Hörerinnen eben ihre Ideen mit Songs einschicken zum Thema Fern, Weite, Fernweh. Da kann man ja vieles assoziieren. Und das haben auch doch einige gemacht. Und ich habe das jetzt noch nachträglich gemacht. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, die Sendung gibt es ja regelmäßig, einmal im Monat, immer am letzten Sonntag im Monat. Das nächste Mal also am Sonntag, den 26. Juli um 17 Uhr. Und das Thema heißt dann Eis, passend zu den hitzigen Temperaturen und zum Sommer. Also wenn euch ein Song zum Thema Eis einfällt, dann schreibt einfach an musikchallenge@radio-frei.de.
96,2.
Und wir gucken mal auf so Veranstaltungen, was ihr heute vielleicht auch spontan noch machen könnt. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel zu einem Vortrag in die Engelsburg gehen. Da geht es um die Online-Welt der extremen Rechten. Und was gibt es da für Strategien im Netz? Das Ganze geht um 20 Uhr los, ist organisiert vom Erfurter Netzwerk für kulturelles Leben. Und die Engelsburg befindet sich direkt in der Innenstadt, in der Allerheiligenstraße. Und dann habe ich noch einen Filmtipp, ein sehr ernster Film, den ich immer mal schauen wollte. Ein Klassiker aus dem Anime-Bereich aus Japan, Die letzten Glühwürmchen. Und da wird die Geschichte eines Geschwisterpaares erzählt, die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in einer japanischen Stadt, die ausgebombt wird, einer Hafenstadt, ums Überleben kämpfen, völlig abgemagert. Und das Tragische bei dem Film ist, dass schon vorweggenommen wird, dass zumindest der Junge es nicht schaffen wird. Und dementsprechend beginnt auch ein Ausschnitt aus dem Film.
Am 21. September 1945 bin ich gestorben.
Komisch im Bauch.
Hast du dich verkühlt?
Wenn ich groß muss, ist alles ganz dünn.
Hab ich dich erwischt?
Nicht! Lassen Sie mich! Entschuldigung, aber was soll ich denn machen? Meine kleine Schwester ist krank. Sie braucht dringend etwas zu essen.
Man hört es schon an der Musik, das ist das Gegenteil von Wohlfühlfilm. Ein sehr intensiver und dennoch natürlich gerade deswegen sehenswerter Film, ein Anime aus dem Jahr 1988, Die letzten Glühwürmchen aus Japan, der damals in Japan angelaufen ist. Das war aber noch eine andere Welt. Es war nicht so, dass dann zwei Wochen später der irgendwie in Europa lief. Das hat sehr, sehr lange gedauert, ehe der Film dann auch seinen Weg nach Europa und nach Deutschland fand. Das hat noch bis ins Jahr 2000 gedauert. Es gab dann auch erstmal eine deutsche Synchronfassung. Es war gar nicht so einfach, den Film überhaupt zu schauen. Und ihr habt jetzt die zweimalige Gelegenheit, morgen am Dienstag Die letzten Glühwürmchen zu sehen, und zwar im großen Kino im Sinestar Erfurt. Einmal um 17 Uhr, da wird der Original gezeigt, japanisch mit deutschen Untertiteln, und um 20 Uhr gibt es dann nochmal die deutsche Fassung. Das ist wirklich keine leichte Kost, und deswegen wollen wir jetzt über was spielerisch Leichtes zumindest gleich sprechen, denn ich habe schon Kollegen Paul hier im Studio vom Sportexpress, und dann reden wir mal ein bisschen über die Fußball-Weltmeisterschaft. Geht sie noch weiter aus deutscher Sicht oder müssen wir Schlimmstes befürchten? Werden wir gleich bereden. Kelly Watch with Stars von ihr aus dem Jahr 1998 vom Album Moon Safari, was zumindest Menschen, die damals ein bisschen jünger waren, auf CD mindestens hatten und viele natürlich auf Schallplatte legendär. Ich habe schon gesagt, wir wollen uns ein bisschen ablenken und wenn man sich ablenken will, macht man ein bisschen Smalltalk oder mehr als das übers Wetter. Und natürlich jetzt naheliegend auch in der Zeit zumindest für Fußballfans über Fußball zu reden. Das tun natürlich auch andere Radiosender, andere Medien. Wir tun das bei Radio Frei eher selten, aber wir haben ja nun mal auch zwei Kollegen, nämlich Ben und Paul vom Sportexpress, eine Sendung, die hier sonntags läuft und das Besondere bei den beiden ist, das sind junge Sportabiturienten, also gerade so Abi hinter sich und Sportler und in dem Fall bei Paul. Er ist auch noch Fußballer, hat sehr lange bei Rot-Weiß Erfurt gespielt, war da Kapitän, also in der Juniorenmannschaft und ist jetzt wieder neben mir. Hallo Paul.
Guten Morgen.
Ich muss immer so eine lange Einführung machen, aber das will auch nochmal erklären, dass es schon ein bisschen was anderes ist, als jetzt einfach immer nur die ganzen Expertisen von allen möglichen Reportern, die zum Teil auch ehemalige Fußballer sind, wie Bastian Schweinsteiger, aber du bist nun mal hier in Erfurt auch verwurzelt und hast deswegen vielleicht auch den einen oder anderen Blick, aber wird sich auch vieles sagen, was andere ähnlich sehen und oder auch eben nicht. Und deswegen wollen wir mal einfach direkt reinspringen. Die deutsche Nationalelf, das ist die gute Nachricht, ist erstmal weiter im Turnier. Heute Abend spielt sie im 16. Finale. Das fällt immer schwer auszusprechen, aber da ist sie dann zu sehen. Sehr, sehr spät übrigens, das Spiel 22:30. Das ist ungewohnt für Fußballspiele, ne?
Ja, und definitiv. Also für die jungen Fußballfans unter uns wird das eine Herausforderung. Und wenn das Spiel dem gegen Ecuador ähnelt, dann auch eine große Enttäuschung. Also hoffen wir mal, dass die deutsche Mannschaft uns mitziehen kann und dann 22:30 die Zeit vergessen lässt.
Jetzt müssen wir mal, jetzt hast du schon das reingeschmissen, das Stichwort Ecuador, das war das dritte Gruppenspiel, also für die, die jetzt nicht so drin stecken, ne? Es gibt immer vorher drei Gruppenspiele, wo dann Gruppen erster, Gruppen zweiter und so dann ausgespielt wird. Da kann man auch mal ein Spiel verlieren, wie in dem Fall. Deutschland hat gegen Ecuador am Donnerstag 1:2 verloren und es hatte nicht mal Auswirkungen, man ist sogar Gruppenerster geblieben. War vielleicht ganz interessant, das Spiel, weil vielleicht kann man ja trotzdem einiges rauslesen. Was hast du denn rausgelesen? Oder kann man gar nichts rauslesen, weil es eh eine B-Mannschaft war?
Ja, also eine B-Mannschaft war es auf jeden Fall nicht. Es war ja genau dieselbe Startelf, bis auf den verletzten Nico Schlotterbeck, der dann ersetzt werden musste. Aber man kann da wirklich nicht zu viel reininterpretieren. Also das war dann natürlich für die deutsche Medienlandschaft wie ein Geschenk, dass man da sich auf die deutsche Nationalmannschaft stürzen konnte nach zwei wirklich soliden ersten Gruppenspielen. Aber ja, wie du es gesagt hast, das Spiel hatte keine Bedeutung mehr für die deutsche Nationalmannschaft. Ganz im Gegenteil zu den Ecuadorianern, die noch um Leben und Tod gespielt haben. Denn ohne den Sieg gegen Deutschland wäre Ecuador nicht im 16. Finale. Also das sind zwei Welten, die dann da aufeinandertreffen und dann spricht man wieder von Mentalität. Aber um ganz ehrlich zu sein, wir waren Gruppenerster vorm Spiel, wir sind Gruppenerster nach dem Spiel. Man sollte da jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Und wenn wir heute gegen Paraguay gewinnen, dann ist das Ecuador-Spiel auch ganz schnell wieder vergessen.
Das stimmt, aber ich frage dich jetzt auch als möglicherweise angehenden Sportjournalisten, du würdest doch dich genauso, wenn du jetzt schon als Sportjournalist vor Ort wärst, schon kritische Fragen dann auch bei Pressekonferenzen stellen. Zum Beispiel, ich meine, ich habe das Gefühl, das macht ja jeder jetzt Manuel Neuer anzählen. Ne? Das ist jetzt der Torwart, der schon jetzt über 40 ist, der wirklich ein exzellenter Torwart ist, aber zuletzt eben auch geschwächelt hat, auch beim Ecuador-Spiel. Und da ist natürlich immer die Frage, wie lange soll man da noch festhalten? Ich merke ja auch gerade so, ich spiele gerade Sportreporter, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ist das berechtigt, die Kritik an Manuel Neuer? Oder soll man einfach sagen, komm, Klappe halten, wenn er im nächsten Spiel heute gegen Paraguay 4 Glanzparaden macht, ist auch hier alles wieder vergessen?
Ja, definitiv, letzteres, definitiv die Klappe halten. Manuel Neuer ist der beste Torwart, den die Welt je gesehen hat. Und dann dazu noch unser Nationaltorhüter. Und ob der 40 ist oder 35 oder 20, spielt überhaupt keine Rolle. Ich denke, dass der im Turnier noch ganz, ganz, ganz entscheidend sein wird. Und der ist auch eine Figur, die nicht nur auf dem Platz vorweg geht und da den ein oder anderen Ball aus dem Winkel fischt, sondern der ist auch in der Kabine ein Leader. Der ist Kapitän beim FC Bayern München über mehrere Jahre, war auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, also ein Spieler, der definitiv nicht angezählt werden sollte. Und so viele bessere Optionen gibt es im deutschen Tor ohnehin nicht. Marc-André Ter Stegen, der immer als das größte deutsche Talent nach Manuel Neuer gesehen wurde, ist nicht mit im deutschen WM-Aufgebot. Und Oliver Baumann, so gut er auch gespielt hat und so gut er den Kasten auch gehalten hat für die deutsche Nationalmannschaft, das sind andere Welten zu Manuel Neuer.
Ist das so, ja? Ich kann das immer, ich habe zu selten Spiele von Oliver Baumann gesehen, um das zu beurteilen. Also, aber da sind wir ja genau in der Frage, ne? Also ein Bundestrainer muss ja Entscheidungen treffen, also Julian Nagelsmann in dem Fall. Und er kann jetzt auf jeden Fall keinen Rückzieher machen, das sieht ja doof aus, ne? Wenn jetzt heute plötzlich Oliver Baumann im Tor steht, das wäre ein bisschen
Nee, das wird nicht passieren. Also vor allem nicht in einem K.O.-Spiel. Da wechselt der Bundestrainer nicht, weil da muss er sich einiges anhören. Da hört er sich noch mehr an als ohnehin schon. Also das wird nicht passieren. Und um auf deine erste Frage noch zurückzukommen, also Manuel Neuer wäre in meinen Augen auch als Feldspieler Fußballprofi geworden. Und das sagt, glaube ich, genug aus darüber, was er nicht nur für Torwartfähigkeiten besitzt, sondern eben auch in seinen Füßen, was für Magie in seinen Füßen steckt.
Also, wenn ich dich so höre, müsstest du eigentlich ein Trikot von Manuel Neuer anhaben, aber du trägst heute ein anderes Trikot von Nick Woltemade, also hast wirklich ein Fußballtrikot an, Nummer 11, hätte ich jetzt gar nicht gewusst, ich musste dich erstmal umdrehen lassen, dass das Woltemade ist. Nick Woltemade, übrigens will man immer das gleich Englisch aussprechen, Woltemade oder so, aber ja, er wird wirklich Woltemade ausgesprochen. Und wie kommt es, dass du Fan bist? Also man pickt sich ja immer irgendwie Leute aus bestimmten Gründen raus.
Ja, pure Sympathie gegenüber Nick Woltemade. Leider Nick Woltemade und der nachnominierte Assan Ouedraogo, die einzigen beiden deutschen Nationalspieler im aktuellen WM-Aufgebot, die noch keine WM-Minute gespielt haben bei dieser Fußball-WM, aber ein wahnsinnig sympathischer Mensch, Nick Woltemade, also für die Hörerinnen und Hörer da draußen, es ist empfehlenswert, sich das ein oder andere YouTube-Video, das ein oder andere Interview mit Nick Woltemade anzuschauen, das macht ganz viel Spaß, das ist ein sehr lustiger Typ, ein sehr, sehr guter Fußballer noch dazu. Aber seinen Stammplatz hat er leider verloren, obwohl er uns ins Turnier geschossen hat durch seine Treffer in der Vorbereitung und in der Qualifikation. Aber ich hoffe, dass Nick Woltemade vielleicht heute ja mal gegen Paraguay seine 2-3 Meter, die er auch an Körpergröße mitbringt, gut einsetzen kann.
Er ist relativ hoch gewachsen, wir werden am Ende auch auf das heutige Spiel nochmal kommen. Nochmal gefragt an dich auch als jemand, der ja normalerweise auch auf dem Platz selbst steht. Das ist ja für dich, wenn du zuschaust, war damals ja auch schon so, warst ja beides aktiver Spieler und aktiver Fußballfan als Zuschauer. Aber wenn man, weil wir haben ja immer die Fernsehperspektive, die ja sehr bequem ist, wo man sieht, Mensch, Alter, der steht frei, Spiel ab. Wie ist denn das, wenn du auf dem Platz stehst, da sieht man, wie kriegt man da eine Übersicht? Also es ist ja komplett anders. Ich habe es lange nicht gehabt, diese Perspektive.
Das ist ganz, ganz anders. Also da kann ich die